On Air, zwischen Himmel und Alltag, der Predigt-Podcast der Kreuzkirche Remels.
Ich erlaube mir heute was, was man so ganz rechtens eigentlich erst nach dem Toten Sonntag macht, weil dann schmückt man ja auch erst sein ganzes Häuschen und so. Ne? Das ist ja so die Regel in Deutschland. Ich habe die schon außer Kraft gesetzt zu Hause, weil es ist so dunkel und ich liebe Licht und deswegen hängt bei uns auch schon ein bisschen was. Aber ich finde so, ab übermorgen beginnt sie offiziell, diese Weihnachtszeit, oder? Wer von euch hat schon ein bisschen was dekoriert? Ruhig mal die Hände hoch. Ist auch nicht schlimm, ich finde das auch sehr sympathisch. Und wer hat schon Weihnachtsgeschenke? Junge. Okay, das ist krass. Nina, hast du dich gemeldet? Nee, okay. Ich habe auch noch kein einziges. Du Christkind, meinte ich, da hinten. Nicht, dass ich hier irgendwas gerade... Da sitzt ein Kind, nicht, dass ich irgendwas hier... Hilfe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn die Adventszeit beginnt. Die kommt ja jedes Jahr und sie ist ganz plötzlich und unerwartet da, obwohl man eigentlich im letzten Jahr wollte, dass man es besser macht als in diesem Jahr. Es ist oft so, dass man immer da durchrusht und am 27. da hängt und denkt, ja geil, habe ich ja echt genossen und so richtig wahrgenommen. Kennt jemand das, dieses Gefühl, diesen Weihnachtsstress? Nicht? Oh, sonst kann ich auch gehen hier. Darf ich jetzt sagen, so Jenny, setzen wir uns mal hier hin, reden wir mal. Also ich habe übrigens auch noch kein Weihnachtsgeschenk, aber ich liebe diese Weihnachtszeit wirklich. Ich liebe dieses, wenn man überall Lichter anmachen kann, wenn es nach Kerzen, so Kerzenduft riecht. Ich mag auch, wenn Streichhölzer so einmal angezündet werden und dann dieses, einfach schön. Und ich liebe auch Heiligabend. Und was ich mir wünsche, ist, dass der Heilige Abend 2025 für mich und meine Familie ein heiliger Abend wird. Weißt du? Ein heiliger Abend. Und dass die Zeit, bis der Heilige Abend da ist, nicht so ein Dahinrushen ist, sondern ein bewusstes Wahrnehmen von, ich bereite mich vor darauf, dass etwas Heiliges in meiner Familie passiert und schon passiert ist. Und ich will das einfach nur anzwacken und haben und wahrnehmen. Und ich glaube, nichts ist vergleichbar als der Moment, wo der Himmel auf unsere Erde kommt, das Heilige auf das völlig Normale trifft und alles verändert. Und ich wünsche mir das. Ich will nicht, dass das einfach nur so ist, wie es halt immer ist. Und deswegen habe ich heute, ratet mal, über welche Frau ich reden will heute. Spoiler. Ich habe richtig Lust, mit euch über die Maria zu reden. Wir sind heute nur Frauen, das heißt, wir können auch einfach über Frauen reden, die was Besonderes waren. Für mich ist Maria, boah, ich hätte die so gerne kennengelernt. Irgendwann im Himmel will ich mit ihr zusammen Kaffee trinken. Ich liebe Kaffee. Am liebsten würde ich auch mit euch einen Kaffee trinken und diese Barriere zwischen Bühne und diesen Stühlen brechen. Und ich lade dich einfach ein, dass wir heute so tun, als würden wir zusammensitzen, okay? Es fühlt sich irgendwie gemütlicher an und ich möchte nicht euch zupredigen, sondern ich möchte einfach, dass wir zusammen sprechen und ich teile mein Herz, okay? Und ich lese dir jetzt einfach die Geschichte von Maria vor und wahrscheinlich hatte jeder in diesem Raum sie schon mindestens einmal gehört und wahrscheinlich sogar 71, 72, weiß nicht, wer die Älteste hier ist, mal. Aber heute Abend möchte ich dich einladen, sie zu hören und sie zu hören, okay? Zuzuhören. Lukas 1, 26 bis 56. Aber schon. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth zu einer jungen Frau, die Maria hieß. Sie war noch unberührt und mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren Davids. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel, Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und der Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm die Königsherrschaft seines Stammesvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? Fragte Maria. Ich hab ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen und jetzt ist sie schon im 6. Monat schwanger. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Kurz zum Kontext dieser Geschichte. Die spielt in der Zeit, wo Gott schon um die 400 Jahre lang kaum noch gesprochen hatte. Die Menschen hatten alle eine Sehnsucht nach dem Messias, aber Gott hatte ganz selten nur noch gesprochen. Und Engelsbegegnungen wie diese in dieser Geschichte waren also total selten. Das passierte eigentlich gar nicht. Und was extrem ungewöhnlich war, dass ein Engel einem Teenager-Mädchen begegnet. Das war einfach so besonders und so seltsam. Und ohne zu wissen, was der Engel dieser Maria sagt, wissen wir, okay, wenn in so einer Zeit ein Engel zu einem jungen Mädchen kommt, ist irgendwas im Busch. Irgendwas könnte hier passieren. Maria war verlobt mit Josef. Das heißt, sie plante ihre Hochzeit, wahrscheinlich nähte sie an ihrer Aussteuer und träumte, lehrte von ihrer Mutter alle wichtigsten Kochrezepte und wie man eine Familie versorgt. Und war einfach voll aufgeregt auf die Zeit, die jetzt kam. Aber sie rechnete zu 100% nicht damit, dass ein Engel ihr begegnet und auf einmal vor ihr steht und da so eine Botschaft losdroppt. Und was ich glaube, ist, dass sie eine richtig gottesfürchtige Frau gewesen sein muss. Wenn aus allen Frauen ein Engel, den es noch sehr selten gab, zu ihr kommt und ihr begegnet. Das heißt, die hatte irgendwas, diese Maria. Irgendwas war da, weswegen sie ausgesucht wurde. Und was ich ganz verblüffend finde, ist, dass sie nicht, da steht nicht, sie erschrak, weil ein Engel vor ihr stand, sondern sie erschrak über die Worte, die er ihr sagte. Das war so wie, ah ja, Engel, was sagst du mir da gerade? Ich würde, wenn mir morgens früh ein Engel face-to-face in mein Gesicht gucken würde, würde ich denken, Alter, und ich würde überhaupt nicht zuhören, was der gesagt hätte. Ich würde hinterher denken, was hast du gerade gesagt? Ich wäre einfach nur, ciao, da war ein Engel. Und sie fragt sich einfach nur, wundert sich über die Worte. Und ja, habe ich gerade schon gesagt, es ist uns oft so selbstverständlich. Wir lesen diese Geschichte, da war Maria, da war ein Engel, sie war verlobt, Josef, Jungfrau, zack, bumm, schwanger. Jo, schön. Weiter geht's. Aber lass mal dieses Jobprofil von der Maria anschauen, was das wirklich bedeutet. Weil was es wirklich bedeutet ist, da kommt Gott, der außerhalb von Raum und Zeit lebt, der alles geschaffen hat. Und dieser Gott verbindet seine göttliche DNA mit einem Menschen, mit einem Mädchen, mit einem Teenager und lässt sich formen mit 10 Fingern, mit 10 Zehen, mit einem schrumpeligen Babypopo und einem süßen Stupsnäschen. Das wird Gott, die göttliche DNA, verbunden mit der eines Menschen in ein kleines, unbedeutendes Baby. Und dann wächst dieses göttliche Etwas in dem Bauch einer Teenagerfrau auf, wird auf die Welt gepresst, plöpp. Das ist krass. Das ist eine richtig krasse Geschichte. Aber das ist Gott. Gott ist krass. Und ich frage mich und habe mich das gefragt und deswegen frage ich heute dich, wie wird Gott in unsere Generation gebracht? Wie wird Gott in diese Zeit, in 2025 gebracht? Ich glaube, durch sehr gewöhnliche Menschen, nämlich durch mich und dich und dich und dich. Und manchmal frage ich mich, ob Gott so im Himmel sitzt und schmunzelt, wenn er uns zum Beispiel in der Kirche singen hört, sende Erweckung, schütte sie aus, lass deinen Geist wirken, Himmel reiß auf. Kennt ihr das Lied? So, ich stelle mir manchmal vor, dass Gott sagt so, Leute, ich bin schon längst da, habt ihr mich noch nicht gemerkt? Ich bin da, ihr müsst mich nur, seht ihr mich? Darf ich durch euch auf diese Welt kommen? Erlaubt ihr mir das? Ich bin schon da, meine DNA ist schon deine DNA. Es ist alles da. Und Advent, diese Zeit, die jetzt beginnt, Adventszeit, Advent heißt Ankunft, ne? Also da kommt etwas. Und wenn Jesus in mir lebt und Jesus die Hoffnung der Welt ist, dann bin ich die Hoffnung der Welt. Und ich bin geh- und berufen, Jesus auf die Welt zu bringen. Okay, das ist ein dickes Ding. Jetzt könnte man kurz so in Stress geraten. Ne? Will sie jetzt irgendwie hier mir so eine Moraldruckpredigt halten? Weißt du, wie Jesus auf die Welt gebracht werden will und wie ich das machen kann? Die Antwort steht in Johannes 13, 35. Daran wird man euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. So einfach. Und so oft, so schwer, weil wir zwischenmenschlich uns verballern in irgendwelche dummen Sachen. Dabei sind wir berufen, dass man uns erkennt, dass wir Liebe untereinander haben. Und ganz konkret, ne, denke ich so, okay, wir haben die Adventszeit vor Augen, du auch, ne? Wir haben jetzt alle diese Zeit vor Augen, ab jetzt bis zum Heiligabend. Was kann ich tun, wenn ich lieben will? Und das muss kein dickes, großes Ding sein. Irgendwie, ich muss jetzt nicht Remis verändern oder das ganze Umland hier umkrempeln, sondern ich kann anfangen, hilfsbereit zu sein. Zu Hause, bei meinem Nächsten, der mir begegnet, im Laden, keine Ahnung. Ich könnte Nachbarn Karten schreiben, Plätzchen backen mit den Kindern und die einfach verteilen. Wir können anfangen, auf unsere Sprache und auf unsere Worte zu achten. Was sagen wir und wie sagen wir es und wem sagen wir es und sagen wir es direkt und sagen wir es nicht hintenrum. Und wir können die Menschen sehen im Alltag. Wir können sie anschauen, mit in einem Laden, durch einen Laden gehen und die Menschen anschauen. Einfach nur angucken. Und nicht da durchhasten. Manchmal ist es schon ein Blick, dass sich jemand gesehen fühlt. Und das ist nicht schwer. Aber das ist Liebe untereinander haben und daran erkannt werden. Es gibt Blitzgedanken. Manchmal hat man sowas im Kopf, dass man denkt, oh, ich könnte jetzt gerade das. Und dann ist er vorbei. Aber Leo Bigger hat mal irgendwann eine Story dazu erzählt. Und die erzähle ich jetzt gerade nicht. Aber die Quintessenz dessen war, in Blitzgedanken, das ist göttlich. Da kommt ein Impuls in deinen Kopf, der bleibt 30 Sekunden und du hast die Chance, ihn zu ergreifen oder er ist weg. Aber was ist, wenn in diesen 30 Sekunden eine Chance für jemand anderen ist und du machst es einfach? Vielleicht kommt gerade der Gedanke, da vorne ist jemand, die sieht nicht glücklich aus und ich gehe einfach hin und frage, ist alles okay? Klingt random, ne? Aber was ist, wenn diese Person seit Wochen damit struggelt, dass niemand da ist und sie nicht weiß, wie sie den nächsten Tag schaffen soll? Sie ist aufgestanden heute, hat es geschafft, einkaufen zu gehen. Und du wärst diejenige, die sagt, ich sehe dich, ist alles okay? Wir könnten aufstehen gegen Ungerechtigkeit. Jesus lässt sich durch die kleinsten Dinge auf diese Welt bringen. Es gibt so ein Kinderbilderbuch, wo die Stadt Jesus erwartet. Kennt das jemand? Da die ganze Stadt weiß, Jesus kommt, er kündigt sich an und dann rasten die aus. Die renovieren die Stadt, die pflastern die Straßen, die machen alles neu und warten, dass Jesus kommt. Und irgendwie kommt er nicht und wo ist er denn? Und dann gibt's diesen einen Mann, der bemerkt, dass Jesus schon lange da ist. Er ist der, der einem Bettler was zu essen gegeben hat. Er ist der, der sich zu einem Einsamen gesetzt hat. Jesus kam und die Menschen waren zu beschäftigt, ihn zu sehen, weil sie gedacht haben, da kommt was Gigantisches. Und ja, Jesus ist gigantisch, aber er ist in den kleinsten Details. Und ich möchte diese Adventszeit im Detail sehen. Ich möchte sehen, wo steckt Jesus drin? Und Jesus steckt, glaube ich, in so viel mehr drin und in so normalen Dingen, mehr als wir uns das vorstellen können, denken können. Vielleicht bist du vor Jahren mal richtig mutig gewesen, hast gesagt, Jesus, ich glaube an dich und ich bin jetzt so bereit, man sagt im christlichen Jargon so, auf dem Wasser zu laufen, so wie Petrus, aufs Wasser zu gehen und Jesus, ich bin mutig und ich werde jetzt das und das Projekt anfangen und werde losgehen. Und irgendwie ist es eingeschlafen. Aber was ist, wenn Jesus sagt, willst du es nochmal wagen? Willst du nochmal aus dem Boot steigen? jetzt Zeit nutzen? Weißt du, was ich glaube? Dass wir Jesus auf die Welt bringen können, dazu brauchen wir keine Fähigkeiten. Aber er braucht Verfügbarkeit. Er braucht nicht deine Fähigkeiten. Er braucht deine Verfügbarkeit. Dein kleines, wie du willst, soll geschehen. Hier bin ich. Lukas 1,38 sagte Maria genau das. Ich gehöre dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Oder du sagst, hier bin ich, sende mich, Jesus. Dann geht's weiter in diesem Bibeltext, was der Engel zu ihr sagt, und das war der Satz, worüber sie sich wundert, sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte, der Herr ist mit dir. Und wenn wir uns das Wort Gunst anschauen im Lexikon, bedeutet das, jemand einem anderen vorziehen, besonders ausgesucht sein und etwas sehr Spezielles. Das klingt doch wunderschön, oder? Also wenn mir Jesus sagt, du hast Gunst in meinen Augen, finde ich, ist das so ein Wort, das klingt einfach, das klingt so gemütlich, das klingt liebevoll, das klingt, als wäre ich was Wichtiges und als wäre ich wirklich besonders. Das klingt nach, ich werde endlich Durchbrüche erleben, ich werde einen Partner finden, ich werde Reichtum erleben, ich werde gesund sein, ich werde glücklich sein, ich werde Anerkennung bekommen, ich werde begünstigt sein. Das ist Gunst, oder? Gunst ist besonders ausgesucht zu sein. Aber das ist nicht unbedingt Gunst. Gunst hat nämlich meistens ihren Preis. Schon wieder so ein Tudum. Aber kennt ihr das? Kennt ihr Vergleichen? Wer hat schon mal sich mit wem anders verglichen? Wer ist dabei schlechter weggekommen? Danke, wir sitzen in einem Boot. Es gibt so Momente, da denkt man, boah, war ja klar, dass sie es wieder bekommt oder dass man sie wieder sieht oder ne, diese Sätze. Aber als ich mir diese Story so angeguckt habe, habe ich gedacht, weißt du, was wir nicht vergessen dürfen, dass wenn wir bei jemand anderem Gunst sehen, etwas besonders Besonderes, dann hat das immer seinen Preis gehabt. Gunst gibt es nicht einfach umsonst. Du kannst sicher sein, wenn du jemand, der wirklich was signifikant Besonderes getan hat und das dir auffällt, dass zuvor ein, hier bin ich, sende mich, kam. Und das, was du siehst im Leben von dieser Person, ist das Baby, was schon auf der Welt ist. Aber du siehst nicht die Schwangerschaft. Du siehst nicht die Geburt an sich. Du siehst das Baby und das ist Gunst und manchmal holt es Neid in mir hervor. Aber diese Person hat ein hier bin ich, sende mich, losgelassen. Und der Engel sagt Maria, dass sie Gunst hat. Und man denkt so, oh schön, Maria, du hast Gunst. Und dann droppt er was, was passieren wird und alles andere als Gunst passiert. Denn wenn du in dieser Zeit schwanger wurdest, ohne verheiratet zu sein, war das dein Ende. Das war, ciao, du warst verstoßen. Und er sagt der Maria so, ja, und sag Josef, ne, du kriegst ein Kind, du hattest keinen Sex, aber du bist schwanger. Ciao, Maria, ciao. Und dann ist er weg. Ja, sie hat Gunst, ne? Die hat einen Arsch voll Ärger. Weil die muss nämlich jetzt zu ihrem Verlobten gehen, denkt sie, und sagen, ja, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Die hat sich nicht, glaube ich, begünstigt gefühlt. Aber wenn Gott vom Himmel mit seiner göttlichen DNA etwas in mich, etwas in dich reinlegt, so ein Traum, eine Idee, ein Ruf, irgendwas, dann kann das manchmal richtig alles einmal durcheinander wirbeln. Das ist nicht leicht. Und das bringt schon mal richtiges Chaos. Aber wenn Gott spricht, entsteht immer irgendwas ganz Wunderschönes. Und ich sage das, weil ich das weiß, weil ich das erlebt habe. Und ganz viele von euch kennen mich, vielleicht auch nicht alle, ist auch egal. Manche hören manche Sachen auch zweimal. Und trotzdem ist es für mich, wenn ich mir meine eigene Geschichte zuhöre, bin ich von Herzen demütig und danke Jesus. Und deswegen erzähle ich euch die Gunst meines Lebens, okay? Ich habe jahrelang davon geträumt, dass wir als Familie Kinder aufnehmen. Ich bin also nicht so, oh, das wäre so schön, sondern ich habe nachts geschlafen, ich habe geträumt, ich habe das gesehen, ich habe Situationen gesehen, bin wach geworden und wusste jeden Morgen, ach du Kacke, das ist nicht einfach nur so. Ich habe das sehr lange ignoriert, fast 7 Jahre, und habe das zwischendurch mal zu Hause gedroppt bei meinem Ehemann, und der war so, Jenny, wenn das so ein Ding ist, dann darfst du keine Musik mehr machen, nicht mehr predigen, dann kannst du das und das und das nicht mehr machen, weil dann musst du deine Prio auf dieses Projekt setzen. Ich war so, okay, ciao, ich bin raus. Ich mache alles viel zu gerne, ich bin ja auch viel zu wichtig und ich liebe das alles so dumm. Aber Gott hat nicht aufgehört. Ich war nicht bereit, Sachen aufzugeben. Und ich habe sehr früh angefangen, Kinder zu kriegen. Mein Mantra war immer, ich habe nicht früh angefangen, um spät aufzuhören. Das war das Ding auf jeden Fall. Ich liebe unsere Freiheit. Wir waren schon wieder allein im Urlaub, nur als Ehepaar. Das war wundervoll. Keiner, den ich mehr füttern muss, den ich mehr wickeln muss. Das war wirklich toll. Und dann kommt Gott und fragt mich, Jenny, darf ich deine Pläne ganz kurz durchkreuzen mit Gunst? Und ich so, Gunst, Gott, du nimmst mir was. Meine Freiheit, meine Ungebundenheit, meine Hobbys. Du nimmst mir was weg. Und dann kam in unser Leben dieses kleine, süße, aber so kranke Mädchen. Und im Krankenhaus, als wir sie kennengelernt haben, gab's eine Hiobsbotschaft nach der nächsten, was ihre Zukunft betraf. Und schnell war klar, dass wir definitiv keine schöne, romantische Babyzeit zusammen haben werden, sondern Therapien über Therapien, Ängste über Ängste und vielleicht ein schwerstbehindertes Kind. Ich war so oft am Ende und habe so Schmerzen gehabt und habe seitdem Bandscheibenvorfälle, habe aktuell schon wieder einen, bin schon daran operiert worden und ich warte auf Heilung und ich dachte, Gott hat sie mir versprochen, aber es ist jetzt fast 5 Jahre her und ich habe immer noch Schmerzen und schaffe das mit Schmerztabletten und keine Ahnung, aber so Gunst, Gott, wirklich dein, ich sag's kurz einfach, okay, dein scheiß Ernst, Gunst, ist das Gunst? Ja, wir haben was Gutes gemacht. Und du? Und wie oft bin ich bei uns durch den Wald spaziert, hatte die so vorm Arm und hab geheult und hab einfach nur wirklich geschrien, hab gesagt, Gott, wo bist du? Wenn ich das hier schon mache, warum lässt du mich jetzt alleine damit? Warum machst du mich nicht gesund? Du könntest so machen und alles wäre in Ordnung. Du könntest alles und ich heule hier rum und leide hier und denk, ich halte das nicht aus, ich schaff das nicht, ich kann das nicht bis zu Ende durchziehen. Und das Ende ist, bis sie 18 ist und die 6 Monate, das ist lange. Kennst du so Situationen, wo du denkst, Gott, wo bist du? Geh mal kurz in dich rein. Hast du das schon mal losgerufen? Gott, wo bist du? Gott? Gibt es Gott? Selbst wenn du Gott nicht so krass kennst, weil du nicht in so einer Kirche angedockt bist, kennst du diesen Moment, wenn nichts mehr geht, schreist du zu Gott und sagst, Gott, wenn es dich gibt, wo bist du? Kennst du das? Wie lange wartest du vielleicht schon auf ein Versprechen, dass Gott sich zeigt, dir persönlich zeigt, dass er in deiner Familie was verändert, dass er in dein Leben eingreift? Du willst das doch, du bist bereit, du bist ein guter Christ, du betest auch und Gott kommt nicht? Vielleicht betest du, Gott, heil mein Kind, heil meine Ehe. Bring mir zurück, was mir genommen wurde. Und ich rede hier von Gunst. Okay, Gott. Wenn ich davon ausgehe, dass du in allem steckst, in meinem Jenny-Leben. Okay, ich habe also Gunst. Und ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Und wie gesagt, alles, was ich sage, sage ich zuallererst mir und habe ich mir gesagt. Aber ich traue euch das zu, dass wir das zusammen aushalten und auch genießen dürfen. Aber die These ist, was wäre, wenn mein auf den Kopf gestelltes Leben seine Gunst ist, in meinem Leben etwas Außergewöhnliches zu tun? Was wäre, wenn dein chaotisches Leben gerade die Situation, wo du zu Gott schreist, der Moment ist, wo er mit seiner Gunst kommen möchte und etwas Außergewöhnliches tun möchte. Ich kann nach fast 5 Jahren Crazy Mom Life zumindest Folgendes sagen: Gott hat mir Gunst geschenkt. Ich bin nicht gesund, aber Gott ist gut und er hat mir Gunst geschenkt. Wir als Familie dürfen so ein kleines Wesen gerade begleiten, was keine Chance hatte. Wir haben heute noch drüber geredet, Martina und ich. Manchmal denke ich, wo wäre die wohl, wenn die nicht bei uns gelandet wäre? Und wenn ich früher gehört habe, Gott kann Wunder tun, war das so ein, ja, ja, Gott kann alles, gell, bei anderen. Gott kann so viel, aber bei krassen Menschen, bei heiligen Menschen und damals bei den Helden in der Bibel. Aber wenn ich heute dir sage, Gott kann Wunder tun, dann weiß ich das, weil ich in meiner Familie ein Wunder am Tisch sitzen habe. Mein Ja, Jesus sende mich, hat mich in das größte Abenteuer meines Lebens geworfen und hat mich Dinge erleben lassen, wovon ich dachte, dass es sie nur bei anderen gibt. Und die haben mich so verändert. Ich würde wirklich sagen, die letzten 5 Jahre haben mich zu einem anderen Menschen gemacht. Und was ich heute weiß, ist, Gott kann Wunder tun. Gott kann. Mein Kind war blind. Und heute kann sie sehen. Das Kind, was eventuell nicht wird laufen können, hops heute durch die Gegend. Sie fällt sehr viel. Gestern hat sie ihre noch keine 24 Stunden alte Brille geschrottet, weil sie gefallen ist. Aber sie kann fallen, weil sie laufen kann. Uns wurde gesagt, dass unser Kind nicht sprechen wird. Die hat einen hypotoxischen Hirnschaden, das Gehirn einer 60-Jährigen. Die ist schwerstbehindert, offiziell. Und sie kann alles, was dein Kind auch kann. Weißt du? Fragst du mich, Gott kann Wunder tun? Und sage ich dir, wie könnte ich im Leben noch einmal daran zweifeln, dass meinem Gott alles möglich ist? Gott kann. Und wenn er das bei mir kann, dann kann er das bei dir. Und ich weiß, Gott hat irgendwann zu mir gesagt, Jenny, das war erst der Anfang. Ich weiß nicht, ob es eine Drohung war oder ein Versprechen. Schauen wir mal. Gunst, wahrscheinlich Gunst. Aber die sieht ja verschieden aus. Aber weißt du, Gott hat sich in mir eingenistet. Und ich darf Gott auf die Welt bringen. Ich darf euch meinen Jesus zeigen. Ich darf im Kindergarten wissen die um die Geschichte von meiner Tochter. Und immer wieder staunen wir. Und ich kann sagen, es ist Gott. Ich darf ihn auf die Welt bringen. Und ich möchte dich fragen, hast du sowas in deinem Leben, irgendein Punkt, so ein Gotttraum oder so eine Idee oder irgendwas, so eine Leidenschaft, die da ist und die dich schon lange, lange nicht loslässt? Mal ist die klein, mal ist droppt die wieder so hoch, dann drückst du sie wieder runter. Das kann, egal welcher Bereich, aber kennst du sowas? Vielleicht auch was, was dir mega Angst oder Respekt einflößt, weil du denkst, okay, das ist eine Nummer zu groß. Was ist, wenn dieser Gedanke, dieser Traum von Gott kommt? Ich glaube, wir wissen manchmal gar nicht, dass Gott so leicht zu verstehen ist. Und wir machen das so kompliziert. Aber ich habe für mich so festgestellt, wenn so ein Gedanke kommt, dann lasse ich den durch so ein Raster laufen. Ist er gut, grundsätzlich erstmal? Schadet er nicht mir und keinem anderen? Ist er vielleicht sogar hilfreich? Dann will ich davon ausgehen, dass dieser Gedanke in meinem Kopf und Herz von Gott kommt. Der Worst Case wäre, er kommt nicht von Gott, dann kann er das zeigen. Aber ich will davon ausgehen, dass diese Träume, das, was du in dir drin hast, dass das von Gott kommt. Und etwas ist, worauf er dich vorbereitet. Und ich glaube, Gott möchte in jedem von uns auf die Welt gebracht werden. Und die Frage ist einfach, wofür hat er dich vorbereitet? Was könnte das sein? Das kannst nur du beantworten. Ich fände cool, wenn du kurz mal in dich reinhorchst und denkst, okay Gott, was könnte das sein? Mach mal. In Lukas 1,39 geht die Story weiter. Da steht, nicht lange danach machte sich die Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa. So schnell sie wollte, So schnell wie möglich wollte sie in die Stadt kommen, in der Zacharias und Elisabeth, das war ihre Tante, wohnten. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte das Kind in Elisabeths Leib. In diesem Augenblick wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, als sie Maria sah: Dich hat Gott mehr gesegnet als alle Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Die wusste von nichts. Die hatten kein Smartphone oder irgendwas, ne? Die Maria kommt zu Elisabeth und die sagt: Gesegnet ist das Kind in deinem Leib und ich bin gesegnet. Heftig. Und dann sagt sie: Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Alter, ich habe richtig Gänsehaut, weil ich denke so, die wusste wirklich nichts. Und sie sagt: Da kommt die Mutter meines Herrn. Und Maria sprach: Mein Herz preist den Herrn. Alles in mir jubelt vor Gott, vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Großes hat der Herr an mir getan. Er ist mächtig und er ist heilig. Die ist spontan in Worship ausgebrochen, ne? Alle Worshipper hier im Raum. Das ist Worship. Einfach von jetzt. Preis den Herrn über eine Situation. Danke, Jesus. Amen. Das ist Worship. Und dann steht da: Maria blieb ungefähr 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Weißt du, wenn Gott etwas in deinem Herzen, in meinem Herzen, so einen Samen reinsetzt, ne? Dann ist das halt nicht direkt ein großer Baum. Es ist nicht direkt ein großes Ergebnis. Es beginnt mit einem kleinen Samen, ein Gedanke, ein Traum, ein Satz von jemand anderem, vielleicht eine Prophetie oder ein Bild. Es ist klein. Und ich mag so dieses Bild, was die Bibel hier malt, dass die Maria nach ihrer wirklich ungewöhnlichen Empfängnis zu ihrer Tante geht, von der sie weiß, die hat auch so eine verrückte Story. Das heißt, die wird mir glauben. Die wird nichts hinterfragen. Und sie geht dahin, weil sie auf Support hofft. Jeder von uns Frauen, jeder von uns Menschen braucht Support. Alleine sind wir einsam. Und wir brauchen jemanden, mit dem wir zusammen Dinge teilen. Und gerade wir Mädels sind so prädestiniert dazu, den anderen Beinchen zu stellen, damit wir ein bisschen besser dastehen oder zu vergleichen. Aber was wäre, wenn wir uns supporten in dem, was wir träumen, in dem, wo Gott uns was aufs Herz gelegt hat? Was wäre, wenn wir nachfragen? Was wäre, wenn? Und ich sag dir, such dir jemanden in deinem Leben, such dir eine Elisabeth. Maria bleibt 3 Monate bei Elisabeth. Und in so einer Schwangerschaft sind die ersten 3 Monate die sensibelsten, ne? Wenn Fehlgeburten passieren, ist das meistens in den ersten 3 Monaten. Und das finde ich auch so spannend an dieser Geschichte, dass sie sich an ihre Tante Elisabeth wendet und dort die ersten gefährlichsten, sensibelsten 3 Monate bleibt, bis dieser Same ein bisschen Wurzeln geschlagen hat. Weil sie weiß, das Leben, das wird gerade krass werden, wenn ich hier weggehe. Und ich sag dir, such dir Menschen, die dich supporten, aber wähle weise. Wähle weise. Erzähl nicht jedem von deinem Traum, nur weil es gerade irgendwie cool ist, sondern frag auch Gott, wer ist eine weise Elisabeth? Wo ist sind meine ersten 3 sensiblen Schwangerschaftsmonate sicher? Wo ist jemand, der mein Geheimnis mitträgt und bebetet und dafür ist, bevor alle Welt es hört? Weil wie oft kommen Träume nicht ins Leben, weil wir zu früh sie geteilt haben und weil Leute sie mit ihren Zweifeln, mit ihrem Hinterfragen, mit ihrer Missgunst oder so zerstören. Was ist, wenn das Ding, was Gott gepflanzt hat, aber auf jeden Fall zum Leben erweckt werden sollte? Deswegen lass uns weise Elisabeth suchen in unserem Leben. Manchmal sehen die Gottträume wirklich bescheuert aus und oder sehr verrückt, so kreativ, oft viel zu groß und unlogisch. Vielleicht auch richtig dumm. Ich weiß, dass Leute unsere Familie für dumm gehalten haben am Anfang. Wie könnt ihr euch das nochmal antun? Ihr wart fertig damit. Und da wusste ich in der Zeit noch nicht, dass mein mittlerweile erwachsener Sohn die letzten 4 Jahre die größte Scheiße seines Lebens gebaut hat. Nicht, dass wir uns mit so Therapien und mit Ungewissheit bei einem Kind von einem Baby abgemüht haben, sondern dann kam noch so ein Kack-Jugendlicher obendrauf. Und ich habe die letzten 4 Jahre gedacht, schlimmer geht nicht. Und jedes Jahr wurde es noch ein bisschen schlimmer. Ja, wie dumm, dass wir ein Kind aufgenommen haben. Vielleicht ist der deswegen auch so ausgetickt. Leute, habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Wie dumm wart ihr denn eigentlich? Wie dumm seid ihr, dass ihr ein schwerst behindertes Kind aufnehmt? Ihr habt eure Freiheit. Ich danke Gott übrigens, seit ein paar Monaten geht es aufwärts. Auch mit jungen Erwachsenen, falls du halb Erwachsene hast und strugglest. Gott sieht uns Eltern, uns Mütter, er kennt unser Bein. Und er trägt uns dadurch. Daran glaube ich. Weißt du, was ich dir sage, was dumm ist? Wenn Gott Dinge in dich hineingesät hat und du sie mit aller Welt diskutierst und sie zerdiskutierst und sie nicht wachsen dürfen, das ist dumm. Wenn du mit Hinz und Kunst darüber redest, das ist dumm. Maria fragt den Engel, wie wird das eigentlich geschehen, was hier alles so passieren soll? Und ich finde die Frage richtig gut. Ich finde so gut, dass Maria nicht einfach sagt, ja, okay, sondern dass sie fragt, ja, okay, wie wird das geschehen? Ich will ja wenigstens wissen, zu was ich ja sage, ne? So. Und als wir als Familie nicht mehr leugnen konnten, dass wir dieses Ding mit der Pflegefamilie angehen sollten, da hatte ich so viele Fragen. Wirklich so viele Fragen. Auch so ein bisschen so, okay, Gott, ich drop mal gerade meine ganzen Fragen, mal schauen, ob du da noch immer noch denkst, dass ich ausgesucht bin. Zum Beispiel so Sachen wie, also Urlaub zu zweit war halt herrlich, ne? Das war freies Leben. Wir haben doch unsere Pflicht als Eltern getan. Die sind groß. Ich habe, glaube ich, auch nicht mehr genug Nerven, Kind großzuziehen. Wir haben übrigens auch keine Babyausstattung mehr gehabt. Wir hatten nämlich alles natürlich weggetan. Außerdem ist mein Mann schon 50. Ist fast wie Abraham. So. Sorry, Ede. Dann auch ein bisschen, was wird unser Umfeld sagen? Was ist, wenn wir eine dumme Entscheidung treffen? Und Gott war wahrscheinlich so, oh Jenny, ja, Jenny, gut, dass du es sagst. Vielleicht hat er sich auch kurz zu Petrus umgedreht und hat gesagt, Petrus, stopp, Kommando zurück. Sie haben keine Babyausstattung mehr und ihr Mann ist 50. Oh ja, nee, dann suchen wir uns jemand anderen für diese. Das ist ja dumm. Merkst du selbst, ne? Wir denken so schnell in Systemen und Boxen, gerade wir Deutschen, das sind ja so einsortiert, zack, zack, wir sind korrekt, wir wissen, was man tut und was man nicht tut und wir sind logisch. Aber Gott so, ach echt? Du würdest richtig gern dein Hobby zum Beruf machen? Ach echt? Ah, du gibst so viel Zeit in dieser Gemeinde und wünschst dir Veränderung, aber nichts passiert? Lass es lieber, ach echt? Ach echt, du würdest ja gern auf die Straße gehen und Leuten von Jesus erzählen oder dich zu Obdachlosen setzen, aber du bist einfach nicht mutig genug. Ach echt? Deine Ehe ist am Ende, du willst aufgeben, da ist nichts mehr möglich. Ach echt? Dein Teenager fällt dumme Entscheidungen. Es gibt keine Hoffnung mehr für ihn. Ach echt? Ach echt, der Traum in deinem Herzen, der ist so verrückt und so viel zu groß. Du bist zu jung, zu alt, zu dumm, zu intelligent, zu wenig intelligent. Du bist zu beschäftigt, zu wenig beschäftigt, zu wichtig, zu unwichtig. Ach echt? Ist es so? Weißt du, Gott, Träume und Berufung sind immer zu groß für uns. Immer. Weil wenn sie easy wären, dann wären sie nicht von Gott. Wenn sie so groß sind, dass du denkst, ach Hilfe, dann ist es ein Gottding und dann kann Gott seine Gunst zeigen. Sonst kannst du immer sagen, habe ich easy gemeistert. Aber etwas, was viel zu groß für dich ist und dann sagst du ja dazu, dann war das Gott und er wird sich sichtbar machen in deinem Leben. Und das ist doch das, was man will, oder? Ich will, dass Gott in meinem Leben sichtbar wird. Ich will nicht weniger. Ich will das wirklich haben. Und weißt du, was Gott zu dir sagt, wenn du diese ganzen ach echt in deinem Leben hast? Wenn ich entscheide, ich Gott in dein Leben einzugreifen, dann schmeiß ich mein Biologiebuch aus dem Fenster und eine Jungfrau wird schwanger. Wenn ich dir aufs Herz gelegt habe, zu Obdachlosen zu gehen und dich um Menschen zu kümmern auf der Straße, dann werde ich dir im richtigen Moment sagen, was du sagen sollst. Ich lasse dich nämlich nicht alleine. Ich bin mit dir überall, wohin du gehst. Wenn ich meine Kirche baue, dann werden die Pforten der Hölle sie nicht aufhalten. Dann werde ich meine Kirche bauen. Mit dir, ohne dich. Ich baue sie, aber ich will dich. Wenn ich etwas in dir zum Leben erwecken will, weißt du, was ich dann mache? Dann brauche ich dich mit die Menschen nicht. Ich brauche sie nicht. Weil ich bin Gott. Ich habe kein Ende. aber du hast ein Ende. Wenn ich etwas aus der Ewigkeit nehmen möchte und in dein Herz setzen möchte, dann brauche ich nicht Raum, dann brauche ich nicht Zeit, dann kann ich alles außer Kraft setzen, weil ich bin der Schöpfer deiner Träume. Ich bin der ich bin. Ich bin Gott. Ich bin dein Gott. Ach echt? Was ich von dir brauche, ist ein Ja. Und zwar nicht, weil ich hier vorne Druck mache, sondern ein Ja, was aus meinem Herzen kommt. Einfach ein, so wie du willst, soll geschehen, Jesus. Ja, hier bin ich. Vielleicht wirst du in den Augen von deinen Freunden, deiner Familie, von Menschen aus der Kirche, von im Job dumm aussehen. Das kann sein. Dumm, weil du immer noch an deinem Traum festhältst. Hat doch schon seit Jahren nicht geklappt. Du wartest immer noch, dass dein Mann wieder gesund wird. Du wartest immer noch auf das. Das ist doch schön blöd. Dumm, weil du etwas Gewöhnliches in deinem Leben riskierst. Dumm, weil du hättest es einfacher haben können. Aber niemals hat jemand etwas signifikant Bedeutendes getan, ohne dass es für irgendwen dumm aussah. Wenn du gerade was richtig Dummes vorhast, was wäre, wenn genau das das ist, wo Gott sich zeigen will in deinem Leben? Weißt du, Noah, Arche, der so baut eine Arche, die hat noch nie Regen gesehen. Das war dumm. David geht mit einer Steinschleuder gegen Goliath. Dumm. Mose steht vor dem Roten Meer mit einem Stock. Hinter ihm das Heer des Pharaos und er steht mit einem Stöckchen vorm Roten Meer. Das sieht dumm aus. Petrus steigt aus dem Boot aufs Wasser. Das ist dumm. Maria, dass die Jungfrau schwanger wurde, das ist dumm. Der kleine Junge kommt mit 5 Broten und 2 Fischen und will 5000 und mehr satt machen. Das ist dumm. Esther geht zum König, ohne gefragt zu werden, riskiert damit ihr Leben. Das ist bescheuert. Jesus, der König der Könige, hängt am Kreuz mit einer Dornenkrone. Das sah dumm aus. Und das alles sind ganz, bis auf Jesus, ganz normale Leute gewesen. Die werden aber als Helden der Bibel bezeichnet. Und was wäre, wenn wir ganz normalen Leute durch unsere Bereitschaft Ja zu sagen zu Gott träumen, Ja zu sagen zu Berufung, Ja zu sagen, zu mutig sein, dieselben Ergebnisse erzielen würden wie die damals. Noah, seine ganze Familie wurde gerettet. David besiegt den Riesen mit seiner Steinschleuder und er wusste, mit meinem Gott ist alles möglich. Mose erreicht trockenen Fußes die andere Seite des Meeres und das ganze Volk wird, wie versprochen, gerettet. Die Mauern von Jericho, die fallen um nach 7 Runden. Stell mal vor, die hätten bei 6 Runden aufgegeben. Die hätten nie das Ergebnis gesehen, aber die haben durchgehalten und wussten, mit Gott an meiner Seite ist alles möglich. Aber gib nicht vorher auf. Gib nicht zu früh auf. Petrus konnte auf dem Wasser laufen. Maria brachte Jesus, den König der Könige, zur Welt. 5 Brote und 2 Fische machten mehr als 1000 satt. Und Esther, ihr Mut, rettete dem ganzen Judenvolk das Leben. Und Jesus, der lebt in dir und lebt in mir und ist sowas von ready, auf die Welt zu kommen. Advent heißt Ankunft. Und ich würde mich freuen, wenn wir zusammen aufstehen. Einfach hier und jetzt. Als der Engel zu Maria kommt und ihr sagt, dass sie schwanger werden wird, sagt er ihr, sie soll ihr Kind Jesus nennen. Und im Urtext heißt das Wort Jesus an dieser Stelle Jeschua. Und das bedeutet Retter. Das bedeutet Retter. Als der Engel zu Josef, ihrem Verlobten, kommt und ihm sagt, deine Frau wird schwanger werden und du sollst eurem Sohn den Namen Jesus geben, heißt es im Urtext Immanuel. Und das bedeutet Gott mit uns. Ein Name und viele Bedeutungen. Und das liebe ich so an Gott, dass er so individuell an mir interessiert ist und an dir. Und ich frage dich heute Abend, was für einen Jesus brauchst du heute? Für deine Träume, für das, was du vielleicht wirklich auf die Welt bringen willst? Brauchst du einen Retter? Brauchst du einen, der dich so an die Hand nimmt und der das Chaos dich aus dem Chaos deiner eigenen Gedanken befreit, der dir neue Perspektive gibt und Hoffnung? Oder brauchst du den Immanuel, den Gott ist mit dir? Musst du vielleicht daran erinnert werden, dass du nicht alleine bist, dass Gott an deiner Seite ist? Manchmal trägt er dich sogar, wenn du gar nicht mehr kannst. Ich weiß nicht, ob du den Retter oder den Gott mit dir brauchst oder überhaupt eine Erinnerung. Vielleicht brauchst du auch alles. Wenn du magst, schließ doch einfach mal mit mir zusammen die Augen, weil ich würde richtig gerne beten. Und das nicht einfach nur so ins Blaue hinein, sondern ich würde voll gerne beten für dich, wenn du sagst, ich hab einen Gotttraum, da ist was. Und es könnte sein, dass ich das angehen soll, dass das mein Ding ist, wie ich diese Zeit Jesus auf die Welt bringen kann. Und wenn du so einen Traum, so einen kleinen, klitzekleinen Samen in dir hast, dann frage ich dich, ob du mutig sein willst, alle Augen sind ja eh zu, dass du deine Hand hebst und dass ich beten darf für diesen kleinen Samen, dass du eine Elisabeth findest, die dich durch die ersten 3 Monate trägt und dass du sehen darfst, wie Gottes Gunst sich in deinem Leben zeigen wird. Und Jesus, genau das bete ich für die Leute, die sich gerade melden. Ich bete, dass die Schönheit des Himmels sichtbar werden darf. Und ich bete für Mut. Ich bete für weise Menschen in unserem Umfeld, für Supporter, für Frauen, die füreinander sind. Und ich bete, dass Veränderung stattfinden darf auf eine ganz wunderschöne, natürliche, einfache Art und Weise. Und ich bete für all die Frauen, die sagen, ich will mutig seinen Schritt nach vorne machen, dass sie wirklich mutig bleiben, dass sie nicht nach links und rechts gucken und sich dann doch wieder zurückziehen, weil vielleicht die besten Freunde irgendwie ein bisschen kritisch sind, sondern dass sie wirklich, dass du auf die Welt gebracht werden darfst in ihrem Leben durch das, was du ganz persönlich und individuell für jeden vorbereitet hast. Und wenn du hier bist und sagst, ich brauche einen Retter, ich brauche jemanden, der mit mir ist, an meiner Hand ist, dann darfst du jetzt deine Hand heben. Wenn du einfach Sehnsucht hast nach jemandem, der dich trägt und der dir zeigt, dass du nicht alleine bist. Und Jesus, ich danke dir so, dass du in diese Welt gekommen bist, aus keinem anderen Grund als dem, für uns zu sein. Dass du uns siehst, dass du uns liebst, dass du da sein willst in schweren Zeiten, dass du da sein willst in guten Zeiten und dass du all das begleiten willst. Und Jesus, wir brauchen dich. Und ich bete, dass jeder von uns einfach sich an den Retter klammert. Dass jeder von uns den Gott mit uns an ihrer Seite spürt. Und ich bete, dass wir diese Zeit bis zum Heiligabend als eine heilige Zeit empfinden dürfen, Jesus. Ich bete das in deinem wundervollen Namen und dem Glauben, dass heute Abend was beginnt, was nicht aufzuhalten ist. Ich danke dir, dass du da bist und dass die Welt dich erwartet. Wir erwarten dich, Jesus. Bitte komm. Komm mit deinem Licht, komm mit deiner Schönheit, komm mit deiner Weisheit, mit deiner Freude, mit deinem Frieden, mit deiner Freisetzung, mit deiner Klarheit, komm mit deiner Vergebung, komm mit deiner Verbindung. Komm mit allem, was du bist. Hier ist ein kleiner Haufen von Frauen, die dich erwarten. Und ich segne alles, was heute Abend in unseren Herzen als Same angefangen hat oder schon ein bisschen reifer ist, dass von hier aus einfach was aufgehen darf. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Und wir haben jetzt einfach Zeit, dass wir noch ein bisschen mit der Band zusammen im Lobpreis sind. Lobpreis ist einfach auch eine Art von Gebet, ne? In Gottes Gegenwart kommen. Vielleicht zeigt Gott ja auch in dieser Zeit sowas. Da will ich ran. Du kannst hinten ins Foyer gehen, da wird Gebet angeboten. Vielleicht reicht dir das nicht, dass du so deine Hand gehoben hast, sondern vielleicht brauchst du jemanden, dem du in die Augen schauen kannst, der dich in den Arm nimmt und dem du sagen kannst, ey, es ist so viel in mir los, kannst du bitte für das beten? Oder du gehst dahin und sagst, ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist, aber kannst du beten? Dann werden die für dich beten. Die werden da sein. Und ich glaube, miteinander und füreinander zu beten, ist einfach was richtig, richtig, richtig Gutes. Ich würde mir so wünschen, dass wir auch so miteinander beten, ne? Also wenn du hier stehst und gerade sagst, so deine Nachbarin anrempelst, ey, gleich im Lobpreis, ne? Vielleicht kann auch deine Nachbarin für dich beten. Lass doch mal Scham ablegen und einfach in eine Freiheit kommen, weil Gott Freiheit ist. Und ich glaube ganz sicher, dass Gott was tun will. Mit euch Frauen hier in der Gegend, mit uns im Ruhrpott, mit mir und mit dir. Und Jesus, ich segne wirklich jede hier. Ich will die Wahrheit sehen. Du willst die Wahrheit sehen. Ach, ich, so ein Quatsch. Du willst die Wahrheit sehen. Du willst sehen, was passiert. Wir kommen jetzt in deine Gegenwart, Jesus. Wir lieben dich. Ich liebe dich. Und ich danke dir, dass du mein Jesus bist. Und dass ich dich auf die Welt bringen darf, durfte und immer wieder darf. In deinem Namen. Amen.
Das war On Air, zwischen Himmel und Alltag. Du möchtest Kirche live erleben? Dann komm gern vorbei, sonntags in der Kreuzkirche Remels. Mehr Infos findest du unter www.kreuzkirche-remels.de. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.